Willkommen bei deiner Wissensquelle für passiven Cashflow und alles, was sich drum dreht. Wir reden hier über Curry, wir nennen das so, das bedeutet Recurring Income, also alles, was passiv, positiv wieder zu dir zurückkommt. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der kennt sich ganz besonders aus mit einem Thema, das dieses Jahr sehr aufwendig war und viele schlaflose Nächte bei Immobilienbesitzer betrieben hat. Wir haben Ali Yasha Babay, richtig ausgesprochen?
Richtig, ja.
Er ist Immobilieninvestor, bildet Makler aus, ist selber auch Makler, hat eine erfolgreiche Firma mit Tauriba. Und er ist seit ein paar Jahren im Game und jetzt werden wir uns mal ein bisschen unterhalten, was da so ging.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Wir müssen ja die Stuttgart-Connection zusammenhalten.
So sieht's aus.
Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht jetzt mal gleich als Intro. Wie hat alles bei dir angefangen? Also Schule, Ausbildung, Studium, fertig? Alles hat geklappt oder gab es so Höhen und Tiefen? Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Sätze sagen.
Ja, also sehr, sehr viele Tiefen. Ich hatte wahrscheinlich mehr Tiefen als Höhen, aber ich freue mich natürlich über die Höhen. Also Schulausbildung, ganz normales Gymnasium auf einem allgemeinbildenden Gymnasium, was ich mittlerweile auch echt gut finde, dass ich nicht über diesen zweiten Bildungsweg da reingerutscht bin. Brutal schlechter Schüler gewesen. auch immer von den Lehrern eigentlich schon immer einen auf den Sack bekommen, sage ich jetzt mal, aber zu Recht. Ich habe sehr wenig gelesen, ich glaube auch meine Rhetorik war super, super schlecht, dementsprechend habe ich das schon gemerkt. So
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, aber das Witzige ist, wenn ich das erzähle, ist es für viele Leute nicht nachvollziehbar, aber ich meine, wenn du halt, ich sehe es bei dir ja auch, Riesenbibliothek, alles, was halt mit Erfolg zu tun hat, muss halt ein bisschen was investieren. Und ich habe halt damals wahrscheinlich gedacht, so das fliegt mir zu. Mhm. Aber es war halt nicht so. Deswegen war die Schullaufbahn sehr, sehr happig bei mir. Mhm. Aber ich war schon immer so ein kleiner Streber. Ich habe schon sehr viel immer investiert, aber ich habe halt wahrscheinlich das Falsche gemacht. Mhm. Deswegen war die Schullaufbahn dann, ja, 3-0er Abi. Aber Abitur geschafft.
Und viel Gewinn.
Ja, genau. Und dann angefangen mit dem Bauingenieurstudium.
Okay.
Das war für mich, glaube ich, so maßgebend.
War eine Richtung bei dir von vornherein klar oder war das eher so ein bisschen zufallsgetrieben?
Also mich haben die ganzen naturwissenschaftlichen Themen schon immer sehr interessiert. Ich war auch eigentlich immer ganz gut in Mathe, alles was mit Zahlen zu tun hat, aber auch diese Technikthematik. Da habe ich mein BOGI, hieß es ja, berufsbegleitendes Praktikum bei einem Architekt gemacht.
Okay.
Und das war mir zu wenig zahlenbasiert und dann bin ich über die Schiene dann halt aber erstmal zwar meinen Zivildienst gemacht mit Drogenabhängen, das war eigentlich auch ziemlich krass für mich, ja. als ja, sage ich jetzt mal, dieses Jahr, wo man sich nochmal ein bisschen Zeit nehmen kann und dann ins Studium. Und das war für mich, Studium war für mich sehr, sehr krass. Ich meine, war ja mit Sicherheit bei dir auch so, wobei bei dir war ja heftig, du hast ja schon während der Schule schon gemacht, also da auch nochmal Respekt. Ja, aber
ich habe so Standardstudium und ich glaube, Bauingenieur ist nochmal was ganz anderes. Ich finde Mathe auch mal mein absoluter Favorit, weil das ist richtig oder falsch, die deutsche Gedichtsinterpretation ist vielleicht irgendwie. Richtig.
Oder
das,
Kunst. Oder,
ja, das war für mich nicht greifbar.
Ja.
Und ja, da ist Mathe schon nice. Und ich glaube, das ist im Bauingenieurstudium ganz cool, weil du halt sehr viel, sehr Konkretes hast.
Ja, was halt an dem Studium so krass war, ist, du wurdest halt immer belohnt für das, was du gemacht hast. Mhm. Also ich habe halt direkt erst ein, zwei Semester natürlich mit den falschen Leuten abgehangen, Party. Und da war ja noch die WM in Stuttgart. Alle Prüfungen
also
nicht geschafft.
Also warst du einer von denen, die an den Verkehrsschildern hingen, am
Rote Bühlplatz? Ja, also ich war, glaube ich, in 5-6 Zeitungen während der WM wirklich auf der Titelseite.
Also wirklich?
Nein, von denen war ich nicht, aber war wirklich...
Das würden wir sonst jetzt einblenden, das würden wir sicherlich finden irgendwo.
Also es war krass, wir haben da schon hart gefeiert, aber es ist ja auch okay, die Phase will ich nicht missen, aber dann hast du ja relativ schnell gemerkt, wenn du was machst, kommst du ans Ziel. Mhm. Dann hatte ich einen sehr guten Studienkollegen von mir, mit dem haben wir jetzt halt wirklich... tagtäglich in die Bibliothek eingeschlossen und da war für mich halt cool, du bist eine Matrikelnummer, die Leute interessiert sich, ob du Ali oder Tobias heißt, sondern wenn du hart hustlest, kommst du ans Ziel.
Das ist geil, weil das ist in der Realität geil. Nicht immer so.
Ja, und das war für mich ziemlich geil, aber war ein sehr hartes Studium, muss man schon sagen. Es ist in einer technischen Universität.
Da wird auch viel ausgesiebt direkt am Anfang, oder?
Direkt, also von 140 Leuten, die angefangen haben, haben es dann 30 Leute beendet.
Geil, gute Quote.
Und ich war dann ein Jahr noch im Ausland, aber das war geil.
Wo warst du da?
Ich war ein Jahr, ein halbes Jahr war ich in Abu Dhabi, habe dort noch ein Praktikum gemacht.
Spannend.
Auf einer Brücke von Zypern.
Das hört sich witzig an, ich habe mein Praktikum auf einer Brücke gemacht.
Das war damals
besser auf der Brücke als unter der Brücke.
Ja, das war die breiteste Brücke der Welt zu dem Zeitpunkt. Jetzt auf die Saadiyat Bridge in Abu Dhabi. Richtig geil. Also es war noch zu dem Zeitpunkt, wo Leute...
Das war's für LinkedIn eigentlich. Praktikum auf der breitesten Brücke der Welt.
Ja. Und das war damals, kannte auch also diesen Dubai-Abu Dhabi-Hype noch gar niemand.
Welches Jahr war das?
Das war 2008.
Ah ja, okay.
Ja, aber ich war das erste Mal in Dubai 2004.
Mal dort. Ich glaube, ich war 2,7 oder so das erste Mal da.
Ich war das erste Mal 2,4 dort.
Nee, ich war auch später dort.
Und aber 2,8, das war schon krass. Das hatten gar nicht die Leute so krass.
Da ging es aber schon kräftig ab.
Da ging es ab, ja. Aber das war direkt in der Finanzkrise. War für mich auch krass.
Mega spannend. Wobei Abu Dhabi ja nicht so richtig Finanzkrise hatte wahrscheinlich, oder? Weil die sind schon solide.
Also auf der Brücke, wo wir waren, da hatten sich die Leute schon die Hand gegeben, das ziehen wir durch. Mhm. Und als ich dann ankam, hieß es, nee, die Brücke machen wir jetzt doch nicht. Also es hat die auch getroffen. Ah, okay. Und dann wurde ich auf eine andere Brücke geschoben. Mhm. Damals hatte Zypern damit. Aber das hast du als Student ja gar nicht richtig wahrgenommen.
Ja, ja, ja. Aber super spannendes Projekt, oder? Ich meine, so ein Brückenbau ist jetzt auch auf jeden Fall komplexer als das, was wir so im Alltag gerade machen.
Brutal, brutal, brutal komplex. Auch mal zu sehen, wie das halt auch in der Praxis. Deswegen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Praxis. Siehst du auch. Und deswegen komme ich aus der Praxis und nehme es mal auch raus, halt auch an der einen oder anderen Stelle mal Tipps zu geben. Und dann, genau, dann bin ich direkt im Anschluss nach Japan. Und habe da noch ein Auslandssemester dran
gegangen.
Tokio, genau.
Ah, da wollte ich auch schon immer hin. Und in Tokio, was war so deine, sagen wir mal, deine Haupttätigkeit dort? Auch auf der Brücke oder irgendwie anders untergebracht?
Also, wieso habe ich Tokio gemacht? Tokio war eigentlich mehr auch nochmal ein bisschen weiter raus. Bei uns war die Standardthemen immer nach Kanada und Amerika. Und ich wollte irgendwie was anders machen. Und eigentlich war Tokio für mich nochmal für meinen Kopf was anders zu sehen, die Welt sehen, Sprache lernen. Ich habe sehr viel in Richtung Erdbeben-Thematik gemacht. Spannend. Aber mein Professor hat auch gesagt, hey, du bist hier, um die Kultur kennenzulernen, zu feiern, dir es gut gehen zu lassen.
Und hat es geklappt mit der Kultur und dem Feiern?
Auf jeden Fall. Also ich habe ein sehr geiles Stipendium damals bekommen gehabt. Auch das auch wieder für mich eine Erkenntnis.
Vielleicht eine Frage zum Hintergrund. Kommst du aus dem Elternhaus, wo es Kohle gab, oder bist du so hast du so mit nichts gestartet?
Also uns ging es im Iran sehr, sehr gut, sagen wir es mal so. Und dann war es aber so, als wir natürlich nach Deutschland gekommen sind, haben wir alles bei Null starten müssen, also eigentlich eher sogar bei Minus. Mhm. Also deswegen war es schon immer witzig. Das Mindset meiner Eltern war schon immer relativ groß, aber als du halt hierher kommst und deine Eltern theoretisch ihr Leben aufgegeben haben, dass du halt was erreichst, es war so, deswegen ist die Frage immer so schwierig. Also ich bin schon nicht in Armut aufgewachsen, habe aber so ein bisschen immer das Mindset von meinen Eltern mitbekommen gehabt, dass wenn man halt viel macht, halt auch was geht. Also es war so ein bisschen zwiegespalten.
Würdest du es als Vorteil oder Nachteil beschreiben, quasi so eine, in Anführungszeichen, nicht ganz einfache Situation gehabt zu haben?
Absolut ein Vorteil.
Ja?
Ja. Also absolut ein Vorteil. Ich bin auch sehr, sehr dankbar über die harte Zeit. Also sehr, sehr dankbar. Und es war sehr häufig auch der Fall, wo ich gesagt, ich wusste, ich kann die Leute outperformen. Weil ich weiß, was in mir steckt und welches Potenzial ich habe. Und deswegen, ich glaube, als ich so in der Schule war ich oft in der Opferrolle, wo ich gesagt habe, boah, hey, guck mal, deine Eltern haben nicht die finanziellen Möglichkeiten und hier, dies, das, schon gut auch rumgeheult.
Ja.
Aber jetzt im Nachgang auch zu sehen, das hat mich, glaube ich, sehr, 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 sehr nochmal herausgefordert und deutlich stärker gemacht.
Es ist so spannend zu sehen, ja. Ich würde es auch als absoluten Vorteil beschreiben. Und die Geschichte ist, dass viele Leute, ich würde es auch mal mit der Schule vergleichen, ich war da auch eher in der Opferrolle, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und hinten raus hatte ich dann sowas von keinen Bock mehr, weil ich auch gemerkt habe, hey, ich bin 10-mal so schnell wie ihr in jeder Hinsicht. Und das ist ganz viele, die in dieser Schulzeit und so sehr performt haben und sehr erfolgreich waren oder angesehen, haben es hinten raus im Leben irgendwie nicht so hingekriegt. Vielleicht war es einfach zu leicht für die. Und dann war es hinten raus zu schwer, als es dann wirklich schwer wurde. Und wir hatten schon die ganze Zeit unsere Themen so, dass wir dann da kämpfen konnten. Mega spannend.
Sehe ich genauso. Also die ganzen Leute, die bei uns extrem gut in der Schule waren, die haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen drauf ausgeruht, weil du warst halt Klassenliebling, musstest nicht mehr so viel machen. Ich glaube, wenn du in diese gemütliche Thematik reinrutschst, dann geht's irgendwann, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, nach hinten los.
Ja, in dem Moment, wo wir uns zu viel Komfort erlauben, geht's nicht weiter. Das ist schon so, ja, sehr spannend. Und wenn du jetzt ans Ende von deinem Studium denkst, wann ging es so los, dass du gesagt hast, hey, jetzt werde ich der übelste Immobilienpimp?
Eigentlich gar nicht. Also mich haben Immobilien per se ja immer begeistert, weil ich habe durch das Bauingenieurstudium, ich habe einen konstruktiven Weg eingeschlagen. Das heißt, ich kann dir Brücken rechnen, Hochhäuser. Das heißt ja, im Detail hast du ja trotzdem immer mit Immobilien zu tun gehabt. Aber natürlich jetzt eher auf der konstruktiven Ebene.
Da, wo sich der ganze YouTube-Immobilienunternehmer hier überhaupt gar nicht auskennt.
Richtig, richtig. Und da frage ich mich auch
das
manchmal,
wie sie... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du gehst auf eine Besichtigung, da sind ein paar Leute zusammen. Und du läufst so durch und dann fängt er so an, gegen die Fliesen zu klopfen und dann klopft er so gegen den Türrahmen und ich denke so, Digga, was machst du da? Also ich habe auch keine Ahnung, aber also in dem...
Sieht halt gut aus.
Nicht in dem, sondern so, das sind so die so geile Moves immer bei Besichtigungen, wo ich denke so, hä, was willst du von der Fliese wissen? Antwortet die dir.
Ja, das Witzige ist halt, viele denken halt, dass du mit so einem Wochenendseminar auf einmal Schimmel einschätzen kannst oder konstruktive Themen.
Ja.
Ein Riss hat kann zum Beispiel so viele verschiedene Themen haben und da sage ich mir halt, okay, ich kann es halt selber, aber auch ich nehme mir, für ein Mehrfamilienhaus, was ich kaufe, hole ich mir trotzdem einen Bausachverständigen mit rein, nach einem Vier-Augen-Prinzip. Aber
das ist übrigens ein guter Tipp für euch, weil nämlich in dem Moment, wo es größer wird, klar, ihr könnt ein paar Wohnungen machen und so, dann funktioniert das ganz gut, aber wie du beschreibst, wir haben auch ein Haus, 5000 Quadratmeter und da ist irgend so ein Riss drin und da hat unser Architekt jetzt auch mal verplombt und so, jetzt beobachten wir und so, hätte ich keine Ahnung gehabt vorher. Und auch selbst, wenn ich jetzt bei dem Objekt gesehen habe, wie es läuft, wenn das nächste Objekt kommt, werde ich mir wieder jemanden dazu holen, weil, wie du sagst, es ist einfach zu viel Skin in the Game, als dass man da sagt, ich mache jetzt so ein bisschen Hi-Yo-Pi-mäßig.
Wenn du dir einen Laptop bei Saturn kaufst, dann geben sich die Leute die krassesten Sessions am Wochenende und vergleichen das hin und her. Und wenn es um ein Haus geht, sind die Leute zu geizig, irgendwie da einen Gutachter damit ins
Wohnzimmer. Das ist ein wunderschöner Vergleich, ja. Und außerdem, die geben sich nicht nur eine Session am Wochenende, manchmal geht es um Monate und dann wird um jedes Cent geguckt.
Witzig,
ja. Ja, und bei einem Mehrfamilienhaus für 1,5 Millionen.
Das können die Leute dann auf einmal selber,
ja. Ja, obwohl sie es gar nicht greifen können so richtig. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Wie kam der erste Touchpoint so, dass du gesagt hast, hey, ich kaufe mir jetzt mal so eine Immobilie?
Ich hatte es ja immer wieder im Kopf, ich kam aus dieser Eigennutzer-Thematik. Ich wollte halt keine Miete bezahlen. Das war für mich so voll der Pain.
Haben alle die gleiche Brainwashing gekriegt, oder?
Ja, genau. Ich so, hey, wieso soll ich die Miete bezahlen? Und dann war es so, war ich kurz davor, meine Diplomarbeit abzuschließen. Ich habe in Düsseldorf meine Diplomarbeit geschrieben und dann wurde ich in Frankfurt übernommen. Und dann ging es darum, okay, ich brauche eine Wohnung.
Was war dein erster Job?
Ich habe bei einem relativ großen Statikbüro, die sind weltweit tätig, habe ich dann halt im Endeffekt als Statiker angefangen.
Was verdient man, wenn man da so in so einem Studium fertig ist?
38.000 Euro.
Boah, welches Jahr war das?
Das war 2010.
Was würdest du jetzt kriegen in so einem Job?
Vielleicht so 50, 60.
Ich bin nicht schlecht, aber im Vergleich zu dem, was du als erfolgreicher Investor machen kannst, halt kein Vergleich.
Das Witzige war, ich habe noch so hart verhandelt.
38 brutto. Wahrscheinlich kamst du von 32 und hast dann irgendwie so hochgeschoben.
Und meine damalige Chefin hat gesagt, so, hey, wir zahlen nicht das höchste Gehalt, aber du hast bei uns voll die krassen Möglichkeiten und so. Und da habe ich mich da voll runterbuttern lassen. Und es war 38 brutto. Ja. 38 brutto war der, war mein erst. Also das ist, wenn du überlegst. Und dann ging es natürlich rum, wie machen wir das? Ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, ey, ich will eine Wohnung direkt kaufen in Frankfurt.
Ja.
Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren und damals war es so, jetzt ähnlich wie heute, rufst 5 Makler an und kriegst 5 Termine hintereinander.
Ja.
Also es war natürlich
jetzt gab Zeiten dazwischen, die waren anders, genau, aber jetzt ist wieder so.
Genau. Und dann war es witzigerweise so, dann haben wir die Termine gemacht und bei einem Termin standen wir vorm Haus und der Makler kam einfach nicht. Vom riesen Hochhaus. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich gesagt, komm Mama, lass gehen, so, der kommt eh nicht. Dann habe ich ihn angerufen, der so, oh, sorry, ich habe verschwitzt, ich bin eine halbe Stunde da.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, warten wir.
Ja.
Und dann kamen wir und dann habe ich die Wohnung gesehen, der Makler dreht sich um, ich gucke meiner Mama so in die Augen und wir denken beide so, das ist es. So alle
wir nehmen den.
32 Quadratmeter, was glaubst du, was sie gekostet hat?
84.000.
31.
31. Okay, war wahrscheinlich nicht Manhattan Downtown.
Nee, also es war in Need damals. Also zwei
S-Bahn-Haltestellen von 31. Richtige 31er, die Wohnung.
Richtig. Also die war sogar 32 und dann habe ich die 1.000 Euro runterverhandelt.
Aber prozentual gesehen viel. Wenn du bei einem Mehrfamilienhaus 1.000 verhandelst, ist es nichts. Aber da waren es ein paar Prozent.
Und das war halt...
Drei.
Und das, du musst dir halt die Relation... Ich habe für 38.000 Euro brutto gestartet und für 31.000 Euro dann die Wohnung. Ich habe da auch noch nicht finanziert. Ich habe das Geld in der Familie zusammengekratzt irgendwie. Und
gekauft.
Dann habe ich die selber bewohnt, bisschen Geld reingesteckt und nach 2 Jahren für 60.000 dann verkauft.
Das wollte ich gerade fragen. Und hast du sie noch?
Nee.
Aber es war gut.
Wie viel wäre sie jetzt wert? Jetzt wäre sie vielleicht so 150.
Ja.
150. Aber du musst ja
was überlegen. Was hast du gemacht mit den 60.000?
Erstens habe ich das Geld.
Jetzt sind wir gerade übergegangen in die Situation, wie ist der Lebensweg des Immobilieninvestors Ali geworden und was hat er aus seiner ersten Investition gemacht? Interessant auch zu sehen, weil ganz viele fangen mit einer eigengenutzten Wohnung an, realisieren dann, okay, das ist jetzt vielleicht ein guter Kicker gewesen, aber die Alternative, direkt was zu kaufen zum Vermieten, macht meistens mehr Sinn. Aber es ist ein cooler Start, weil sonst wärst du vielleicht nicht so reingerutscht.
Ja, genau. Du musst halt Folgendes überlegen, steuerfrei ist ja natürlich etwas, was halt da nochmal reinkickt am Anfang. Ja,
du hast halt dein Bruttogehalt steuerfrei nochmal dazugekriegt dann
nach
dem Verkauf.
Würde ich jedem empfehlen, selber ein Objekt zu kaufen und selber drin zu wohnen? Nein, aber ich war halt relativ flexibel und für mich war es ein krasser Boost.
Ich denke,
ein
Berufseinsteiger in Frankfurt wird jetzt eher mit 200.000 zu kämpfen haben in der gescheiten Lage.
Richtig.
Und nach wie vor.
Und damals war es halt einfach richtig. Und du musst überlegen, ich hatte wirklich keine Ahnung von Immobilien. Ich wusste nicht, was ein Energieausweis ist. Ja, ich wusste nicht, ein Versammlungsprotokoll. Nichts wusste ich. Haben wir die Wohnung gekauft, hat auch wunderbar funktioniert. Dann verkauft, zurück nach Stuttgart. Habe allen Leuten, die mir das Geld gegeben haben, natürlich mit dem Boni das Geld zurückgegeben. Hatte aber dann trotzdem irgendwie 15, 20k Gewinn.
Ja.
Und dann ging es los. Da habe ich wieder was für mich selber gekauft.
Wo hast
und
du die zweite gekauft?
Die zweite habe ich damals in Esslingen. Die habe ich witzigerweise, und das ist auch etwas, was mir wichtig ist, dass wir heute drüber sprechen, bis vor 2 Jahren selber noch drin gewohnt, 40 Quadratmeter Eigentumswohnung in Esslingen, Verzicht. Ich habe 8 Jahre lang in einer 40 Quadratmeter Wohnung gewohnt und von dem ich eigentlich mein Business aufgezogen habe. Und unsere Generation will viel, aber ist nicht bereit zu verzichten. Zu genau. Und genau die Wohnung habe ich dann gekauft.
Spannend, ja. Das ist ein interessantes Thema. Lass uns kurz da rein diven, weil das ist super spannend. Also der Punkt ist ja, dass ganz viele, wie du sagst, viel wollen, aber nicht bereit sind, dafür den Preis zu bezahlen. Also du beschreibst jetzt eine Situation, wo du gesagt hast, hey, ich mache jetzt ein paar Jahre unangenehm viel, aber ich habe danach unverhältnismäßig mehr Freizeit, mehr Kapital zur Verfügung, mehr Bewegungsfreiheit und kann mehr machen, was ich wirklich machen möchte. Wie zum Beispiel Kreuzfahrten im Jahresanfang.
Richtig.
Wo ich leider nicht mit kann.
Das Thema ist, gerade viele Leute aus meinem Profil, das heißt mit Migrationshintergrund, wir sind ja schon sehr überschwänglich mit unseren Zielen und Wünschen und Träumen.
Was schön ist.
Was sehr schön ist und auch motivierend. Aber wenn ich mich gerade mit diesen Leuten unterhalte, was bist du denn bereit für dein Ziel zu machen?
Ja, da gibt es so eine gewisse Dissonanz.
Extrem. Ja. Und ich sage mir jetzt auch in der Retroperspektive, ich habe 3 Jahre, Tobi, da haben wir uns noch nicht richtig gekannt, richtig gehasselt. Also wirklich, wo ich mir denke, Ohr gepiepst, Auge gezuckt, Herzrhythmusstörung. Kennt, glaube ich, jeder, der bis an sein Limit gekommen ist.
Und ein Stück drüber gegangen ist, aus Versehen. Und dann sagt der Körper ganz schnell, hey Bro, ein bisschen langsamer. Und wenn du es nicht verstehst, dann sagt es dir intensiv. Da habe ich auch meine Erfahrung gemacht.
Genau. Und das Thema ist aber, wenn ich jetzt in der Retroperspektive schaue und mich jetzt zum Beispiel mit einem Elon Musk wahrscheinlich vergleiche, was krass ist.
Finde ich gut.
Habe ich wahrscheinlich trotzdem nicht alles rausgeholt. Die Frage ist bloß, wenn ich mir jetzt halt Leute anschaue und sage, ich habe voll hart, Bro, ich habe richtig hart Gas gegeben, denke mir so, mit wem vergleichst du dich? Mit wem vergleichst du dich da? Mit einem
durchschnittlichen 8 Stunden die Woche Arbeiter.
Genau.
Am Tag. Wobei manche arbeiten in der Realität eher 8 Stunden die Woche, aber sei mal dahingestellt.
Genau, und das ist, die Realität fehlt mir so manchmal ein bisschen, sich so auch mal in den richtigen Vergleich zu setzen.
Das stimmt, ja.
Und das war schon für mich krass, weil in 3 Jahren, wenn du wirklich. Und die Frage würde dir wahrscheinlich jeder sagen, klar bin ich bereit, 3 Jahre mit den Arsch aufzureißen.
Aber 3 Jahre ist lang.
3 Jahre ist lang.
Und manchmal dauert es 5 und es klappt trotzdem noch nicht. Und dann musst du 7 machen und dann geht's. Aber wer schafft's? Weil ich sag's auch immer zu den Leuten. Meine Freundin, die hat Instagram angefangen. Es ging relativ schnell auf 100.000 und dann hat es 6, 7 Jahre gedauert und dann ist durchgestartet. Das war auch eine lange Zeit. Sie hat nicht aufgehört, sie hat jeden Tag weitergemacht. Und wer macht 7 Jahre an was weiter, was nicht funktioniert?
Richtig, richtig.
Keiner.
Aber das
erfordert's.
Das ist die Formel ist ja immer gleich.
Ja.
Die Formel ist immer gleich.
Ist immer gleich. Und das ist so einfach.
Ja.
In Retroperspektive.
Genau, in der Retroperspektive.
Aber das Thema ist, warum du so viel machen musst, ich kann das also aus meiner Perspektive nachvollziehen. Ich mache halt alles, weil ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich mache das. Und ich weiß nicht, was funktioniert. Und wenn ich halt anstatt 8 Stunden 16 reinstecke, habe ich halt 2 Tage in einem Tag gemacht und dann bin ich doppelt so schnell wie der andere. Kein Wunder passiert was. Aber ich habe halt auch doppelt so viele Fehlversuche gelandet, die mich ein Stück weitergebracht haben, sodass ich einfach den nächsten Schritt schneller machen kann. Und ohne das geht's halt irgendwie nicht. Und irgendwann wirst du gut.
Ja.
Ich würde sagen, deine Fähigkeiten haben sich geschliffen. Du weißt jetzt, was du machst und wenn du was anguckst, dann weißt du, hey, das funktioniert so, das funktioniert nicht, das brauche ich gar nicht machen. Hier kann ich mir einen Tinnitus sparen und hier brauche ich mir keine Herzrückenstörung einzufangen.
Ja. Also, aber ich sage halt immer, der Prozess war so wichtig. Nicht der Weg. Also,
du hast keine Chance, wenn du den Prozess nicht selber gehst.
Und Leute wollen halt die kurze Abkürzung.
Ja, das ist unsere Gesellschaft gerade.
Und das ist schon sehr, sehr kritisch.
Was auch wichtig ist, was du angesprochen hast, ist dieses Konsumthema. Konsum ist geil, du kannst dir kaufen, was du willst, aber du musst halt das schaffen, das ist das, was ich predige, das aus deinen Erträgen, aus einem Teil deiner Erträge, deines Kapitals zu machen. Du darfst diesen Kapitalberg niemals anfassen. Ganz am Anfang, als wir den Club aufgemacht haben, kam so ein Bonsenkiddy zu mir, sagt, als er, keine Ahnung, 15 Flaschen Champagner bestellt hat, ich so, Dicker, der war 18 oder 19, klar, Papa-Söhnchen, Kreditkarte am Start und so, schon viel Kohle, der so, Bruder, Geld ist ein Verbrauchsgut, Vermögen nicht. Und ich habe es nicht gerafft, was der gesagt hat. Ich glaube, er hat es auch nicht gerafft, weil sein Papa ihm das gesagt hat. Aber dann, irgendwann ein paar Jahre später, habe ich wahrgenommen, was er gesagt hat. Und das ist es. Wenn du Vermögen hast, dann kannst du dein Geld verbrauchen, weil das Vermögen produziert Neues. Aber wenn du dein Geld benutzt, um Konsum zu machen, dann bist du in einem schlechten, schlechten Kreislauf.
Es gibt ja diesen Spruch, lass dein Geld für dich arbeiten. Ja. Den Spruch kannte ich schon relativ lang. Aber ich habe es nicht verstanden.
Ich glaube, den kann man, also ich habe ihn erst verstanden, als ich ihn gespürt habe.
Genau.
Und das kann klein sein. Kauf dir eine Dividendenaktie und du kriegst 1 Euro von Realty Income im Monat. Dann arbeitet dein Geld für dich. Jeden Monat 1 Euro. Genau. Ist nicht viel. Vor einer Weile gab es dafür noch einen Cheeseburger. Ich weiß nicht, wie die McDonalds-Preise da gerade sind. Ja. Aber kaufst dir ein paar Aktien mehr, kannst du dir wenigstens jeden Tag jeden Monat einen Alaturka-Döner gönnen.
Ja. Aber als ich glaube, und du auch, als wir das verstanden haben, was das bedeutet, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, wie bei vielen auch, ich habe Rich Dad Poor Dad gelesen, wo ich gesagt habe, okay, das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein.
Ich habe es nie gelesen. Ja,
also das
hab's direkt übersprungen.
Ja, also ich meine,
das zweite und dritte habe ich gelesen.
Ich sehe die Art von Büchern, die du hier liest und ich meine, irgendwann, also für mich war es halt das erste Buch, was in die Kerbe geschlagen hat. Die
Systematik ist halt einfach genial. Es gibt Verbindlichkeiten, es gibt Vermögenswerte, du brauchst was sich selber abbezahlt, das kann man leveragen, dann bist du bei der Immobilie gelandet. Es gibt noch was anderes, das nennt sich Private Equity, da kommen wir nicht rein, weil wir keine Kohle haben, also was machen wir? Immobilien, dann kennen wir uns aus und können damit halt arbeiten.
Ja.
Und Immobilien kann wirklich jeder schaffen.
Also gibt es ja genug Leute, genug Beispiele, aber unabhängig davon, dass es jetzt Immobilien gibt oder andere Assets. Ja.
Du hast vorher was angesprochen, was ich nochmal gerne wissen würde. Du hast angesprochen mit Migrationshintergrund. Macht dein Name dir Probleme oder hat er dir Probleme gemacht, dass du Nachteile hast dadurch, dass jetzt ruft der Ali an und nicht der Herr Meier?
Also witzigerweise, ich glaube, er hat mir schon Probleme gemacht, was mir aber nicht so bewusst war. Mir wurden auch von einigen größeren Immobilienprofis mit deutschem Hintergrund auch empfohlen, den Namen zu ändern, wo ich aber auch einfach das nicht annehmen kann. Und da geht es auch wieder so ein bisschen um die Moral. Bin ich bereit, für ein bisschen Geld meinen Namen und meine Identität zu wechseln? Weil ich habe, als ich 15 war, habe ich meinen Namen geändert, weil ich habe noch einen Zusatz dazu genommen, was bei mir nicht im Pass drin stand. Und da hätte ich witzigerweise auch es gibt genug Beispiele, die sich dann den Thomas oder Tobias dann annehmen. Aber ich meine, wenn ich ja nicht aussehe wie ein Thomas, dann will ich ja auch nicht Thomas heißen. Aber war für mich nie ein Thema. Aber ich glaube schon, dass es den einen oder anderen Nachteil gab. Aber mittlerweile ist, glaube ich, eher
vielleicht ist auch ein Vorteil. Weil du musstest einzeln härter hustlen an der einen oder anderen Stelle und dir wurde es vielleicht nicht ermöglicht. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, wie es ist, weil bei mir ist einfach, ich bin halt Tobias, ich bin Deutscher. Für mich war das immer total easy. Das Einzige, was für mich immer ein Thema war, war das Alter.
Mhm.
So mit 20, mit 21, mit 22, es war einfach schwierig, da ernst genommen zu werden. Jetzt zum Beispiel in dem Büro, in dem wir hier sitzen, da waren der Simon und ich und wir hatten eine BWA schon mit über 1 Million Gewinn dabei für einen Vermieter. Und der hat uns die Büroimmobilie nicht gegeben zu mieten. Der hat gesagt, hey, die kleinen Jungs da, was wollen die von mir? Dann ist unsere Mitarbeiterin ein bisschen älter als wir hinmarschiert und hat den zur Sau gemacht und dann haben wir das Büro gekriegt. Aber lächerlich eigentlich, Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich schon auch bei dir auch die ein oder anderen Kreise gezogen hat.
Ja, ich meine, manche Nachteile siehst du wahrscheinlich auch gar nicht. Also gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, ich will im Alibi nicht zusammenarbeiten, aber dann sage ich mir halt auch so, okay, dann ist
es. Ja, ich kenne es nur von den Teaching Finance Jungs, da gibt es manchmal Kommentare online. Gerade was angeht, ist auch Iran und dann hier der Maurice natürlich Hautfarbe und so, da sind die Leute hardcore drauf noch. Was schon krass ist eigentlich.
Ich spüre es ja auch. Ich habe ja neulich auch einen Post dazu gemacht.
Du hast auf LinkedIn was gepostet.
Ja, genau. Da haben ja auch sehr, sehr viele Leute. Also ich gehe auch damit sehr entspannt um. Aber es ist nicht zu unterschätzen, was manche Leute im Verborgenen dann schon auch denken, wenn du halt mal ein anderes Profil hast. Aber
okay. Ich habe das Gefühl, Performance gewinnt immer. Die wollen und die Performance machen, die ziehen durch, die schlagen durch alles durch. Und alle die da ihr negatives deutsches Süppchen kochen, bleiben einfach zurück.
Safe. Also
was anderes passiert ja auch eigentlich nicht, oder? Wir müssen einfach die anderen ausperformen. Hey, eine Frage, außerhalb von unserem Thema jetzt gerade. Was war dein Top-Learning dieses Jahr, was Immobilienbusiness angeht? Hattest du irgend so einen Aha-Moment?
Ich habe sehr viele. Also ich habe dieses
Jahr... Aber was war dein Nummer-1-Aha-Moment?
Dass Immobilien immer noch das geilste Business sind. Das ist auch in der Phase,
wo... War das deine erste Immobilienkrise?
Ja,
bei mir auch. Also was heißt Krise? Aber ich hatte, sagen wir beruflich davor schon mal einen Teil der Tränen, so nenne ich es gern, mit Pure, aber... Deswegen war das jetzt für mich unrelevant, aber wir waren noch vorbereitet, aber...
Also wenn wir es die Krise nennen können, dann war das auf jeden Fall das, was... Aber ich bin ja auch mit sehr vielen älteren Investoren vernetzt und das war ja schon immer ein Thema. Und ich glaube, wie wir auch immer gern zuhören und auch gucken, wie Sachen in der Vergangenheit gelaufen sind, nimmt man da immer viel mit. Und
schau in die Vergangenheit und du siehst die Zukunft.
Ja, und man kann... Also es war mein lehrreichstes Jahr für mich.
Für mich auch. Sehr, sehr geil, ja. Hast du irgendein Nummer-1-Thema, wo du sagst, hey, Das habe ich vorher nicht so gesehen, das hat mir dieses Jahr beigebracht.
Ja, also ich, so Geschäftspartner ist wieder so ein Thema. Mhm. Wenn alles gut läuft, ist halt geil, ja. Bro, und hey, mhm, wir sind loyale Bros und dies, das. Für mich ist immer ganz, ganz schwierig, wenn loyal und Bro in einem Satz kommt, da gucke ich mittlerweile schon
dreh.
Genau, und das, wenn alles gut läuft, ist alles cool.
Ja.
Und ja, aber die Auswahl der Geschäftspartner ist, mhm, sehr, sehr wichtig,
ja,
und
da habe ich so
dieses Jahr sehr viel dazugelernt.
Ich habe schon viel gemacht und ich habe immer nur Geschäftspartner gehabt und ich bin sehr glücklich darüber. Grüße gehen raus. Aber was ich jetzt dieses Jahr gelernt habe, ist durch unseren Aufsichtsrat, hey, bevor ihr anfangt, das allererste, was ihr klärt, ist, wie trennt ihr euch?
Mhm.
Das ist die Basis, mhm, und dann geht's los.
Ja.
Weil da seid ihr noch gut drauf, da könnt ihr das gut verhandeln und wenn das gut verhandelt ist, dann gibt's danach auch keinen Ärger, selbst, ja, wenn man auf einmal merkt, dass man keinen Bock mehr hat und,
ja,
jetzt doch irgendwas anderes machen will oder verschiedenen Input liefert, weil manchmal ist es ja so, dass die eine Partei 90% der Arbeit macht und der andere 10% und aber beide kriegen 50%, dann mögen da die ein oder anderen Spannungen entstehen.
Genau wie du es sagst, also es ist für mich immer wichtig, dass die Kompetenzen zusammenpassen.
Ja,
weil,
komplementär,
genau, am besten. Am besten, dass du dir einen Geschäftspartner holst, der wirklich die Sachen abfedert, die du nicht machst oder,
ja,
die du nicht kannst.
Ja.
Und da habe ich, das war für mich ein sehr, sehr großes Learning.
Mhm. Ja. Ja, spannend, spannend. Du hast viel von Büchern gesprochen. Was sind so deine Top 3 Bücher? Hast du die oder gibt es 3 Bücher, die dich irgendwie besonders berührt haben oder dir viel gebracht haben im Leben? Oder vielleicht gibt es auch ein Buch, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich nämlich nicht. Ich weiß aber, dass ich ein so ein Buch gelesen habe, irgendwie Bodo Schäfer. Da war ich vielleicht 14 oder so und das war so ein Positiv-Thinking-Buch, so hey, was kannst du alles erreichen im Leben? Und das hat mich richtig geflasht, das hat mich richtig mitgenommen und dann habe ich so angefangen, sehr viel zu konsumieren.
Also es gibt ein paar Bücher, die mich krass geflasht haben. Ich bin ja Basketballer, mhm, durch und durch, spiele Basketball, seitdem ich 40 bin ich noch nicht.
Das wäre Benjamin Button jetzt, rückwärts gerechnet.
Tim Grover kann ich empfehlen, das ist der Coach von...
Wir schreiben das in die Shownotes rein, Tim Grover.
Tim Grover, das ist der Trainer, der mit Michael Jordan groß geworden ist.
Oh, spannend,
Und
aber nicht so groß wie er.
Noch nicht, aber...
ich meinte so Körpergröße.
Also eine Körpergröße nicht. Und der ist für mich eine unfassbare Maschine in dem, was er, dieses Mindset, was er hat, ist halt krank. Ich habe all seine Bücher gelesen und ich bin auch im Überlegen, ob ich da mal irgendwie so seminartechnisch bei dem was mache, weil der bietet ganz wenig Sachen an.
Sehr spannend.
Das war für mich eine krasse, aber das ist halt Next Level. Also wer seine Bücher liest, das ist genau das mit Verzicht und du musst halt hart arbeiten. Mhm. Der hat Kobe groß gemacht, der hat Dwayne Wade groß gemacht, ey, und ist über
also die... Also eine Legende.
Absolute Legende. Mhm. Also die Bücher von ihm kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Mhm.
Sehr, sehr krass.
Die haben dich richtig gepackt.
Ja.
Geil. Ja, spannend. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Deswegen freue ich mich drüber, weil ich suche nämlich auch immer.
Ich wollte jetzt kein 0815-Buch empfehlen.
Hey, Richard, gesagt. Gut, den hatten wir schon.
Genau, und deswegen, das Buch war, was ich in letzter Zeit gelesen habe, war sehr, sehr krass.
Ja, und Immogame gibt es ja noch nicht.
Genau.
Noch nicht. Bearbeitet haben wir ja schon einiges hier. Aktuelle Themen. Du bist ziemlicher Pro, was das Thema Energie angeht. Ich bin kein Pro. Ich habe Basic-Wissen dazu. Die Vergangenheit war ja realistischerweise so, Energieausweis war irrelevant, den konnte man sich so zusammenschustern, wie man wollte. So langsam zieht es ein bisschen an und es war das erste Jahr für mich, wo ich gemerkt habe, hey, jede Finanzierung fordert sehr intensiv den Energieausweis, wenn da HCF steht. Bei C geht's noch, aber alles dahinter nicht so cool. Manche Banken haben mir kommuniziert, unter C finanzieren sie per se nicht.
Mhm.
Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Abriss geben, Energieausweis. Was du davon hältst und wie du damit umgehst mit den Themen.
Also ich bin kein Energieberater, das, ja, vielleicht vorab. Ich kenne mich mit den Themen, denke ich, gut ja, genug aus. Ich könnte auch einen Energieausweis erstellen, ja, hatte ich mir auch eine Zeit lang überlegt gehabt, aber ich bin auch ein großer Fan von Fokus.
Spannend, ja.
Das war
eine spätere Frage noch gewesen.
Ja, genau. Und das Thema ist, als wir Immobilien gekauft haben, wahrscheinlich vor 10, 12 Jahren, hat der Energieausweis keinen interessiert.
Nee.
Für mich war es aber auch damals schon wichtig, ich habe gesagt, ich will keine Immobilie kaufen, die älter ist als 1980, okay, weil du gewisse Themen einfach per se nicht hast. Und das ist genau das, was uns das jetzt einholt.
Hilft dir natürlich dein fachlicher Hintergrund.
Richtig, weil ich weiß halt, wie die Objekte damals gebaut worden sind und ich habe wirklich, manchmal frage ich mich echt, wie sich Leute das zutrauen, Objekte von 1900 zu kaufen, das kernsaniert werden muss. Ich hatte jetzt erst in meinem Mehrfamilienhaus einen Wasserschaden. Mhm. Ich war trotzdem entspannt, weil ich wusste, das Wasser läuft in den Beton. Der, mhm, Beton kann das in gewisser Weise dann auch austrocknen. Und klar, die Bewährungsstäbe korrigieren dann irgendwann. Aber es ist halt was anderes, wie wenn Holz nass wird.
Ja, und dann so vor sich hin morscht.
Genau. Und
haben wir bei uns bei dem Denkmalhaus in Bingen, das ist toll.
Ja, aber, mhm, jetzt stell dir mal vor, bei dem Objekt hast du einen Wasserschaden, da musst du halt ganz andere Maßnahmen ergreifen, ja, und auch ganz anders mit umgehen, wie, ja, wenn jetzt halt ein Betonstütze oder sage ich jetzt
ganzen
mal.
Ganzen Wände aufschlagen, wochenlang trocknen, war, richtig, eine Hölle.
Und bei mir, Trocknungsgeräte rein, sobald das Ding getrocknet ist, klar, musst du vielleicht neuen Boden reinlegen und so weiter. Ja. Und deswegen sage ich, die Bausubstanz, die kannst du, die siehst du ja nicht mal im Auge. Es kann sein, dass ein Fachwerkhaus da irgendwie auch Wärmedämmung drauf ist, was ich auch nicht empfehlen würde jetzt per se. Aber sich mal ein bisschen mehr mit den energetischen Themen und der Substanz zu beschäftigen, das kannst du halt nicht von heute auf morgen.
Nee, das ist
nicht
so einfach,
das stimmt. Und jetzt, um vielleicht da nochmal den Bogen zu spannen zu dieser Energiethematik, ganz klar, ich meine, wenn natürlich jetzt gerade diese ganze CO2-Ausstoß, Energieausweisthemen, es macht ja absolut Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Wir müssen bloß ein bisschen aufpassen, es gibt mittlerweile so viele Änderungen, wenn wir uns überlegen, Anfang des Jahres wusstest du gar nicht, wo geht die Reise hin, jetzt ist ja alles ein bisschen entspannter geworden. Ja, da habe
ich
schon
Wasserstoffkraftwerke eingebaut in mein Haus und jetzt brauche ich sie doch nicht.
Ja, und deswegen müssen wir da auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, auch gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich wäre schon aktuell, die Themen gehe ich an. Also ein Energieausweis, der natürlich H oder F ist. Wir müssen auch da differenzieren, welchen Energieausweis hast du, Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis. Mhm. Und wenn du zwei verschiedene Energieausweise bestellst, kriegst du in der Regel auch zwei verschiedene Werte.
Ja, das ist richtig. Also wenn ich mir überlege, ich kann mir teilweise im Internet aussuchen, anhand von welchem Anbieter ich das mache, weil es gibt ja sehr oberflächliche Möglichkeiten, das zu tun, weiß ich schon, hey, da läuft es immer flockig durch, locker flockig.
Genau. Und jetzt spinnen wir das Ding mal weiter. Mhm. Wenn der Wert des Energieausweises dir den Sanierungszwang oder die Kosten für die Zukunft vorgibt, frag ich mich halt, wieso ist dann die Berechnung des Energieausweises so weit gestreut?
Ja. Und es null reguliert.
Null reguliert.
Aber das wird kommen.
Genau, das muss kommen, weil wenn du im Endeffekt, es gibt eine Statistik. Jetzt ist
noch Wilder Westen.
Genau, du kannst 100% Abweichung haben. Mhm. Jetzt überleg mal, du hast 100% Abweichung, ob du jetzt F bist oder E oder vielleicht D und musst dann nicht sanieren. Und das finde ich schon sehr, sehr krass.
Das macht einen riesen Unterschied.
Nachher. Der Wert im Energieausweis, der hat eine große Bedeutung, aber ist nicht reguliert.
Kaufst du manchmal was mit einem sehr schlechten Energieausweis, weil du weißt, hey, das ist ein Deal, ich kann dieses Thema leicht lösen?
Ja, also ich interpretiere da nicht so viel rein. Gerade, es kommt drauf an, bei einem Mehrfamilienhaus wäre ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger, weil ich mir dann anschauen muss, was brauche ich da als Sanierungsplan.
Kaufst du Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser
beides?
Oder
beides. Okay. Beides. Wenn der Preis passt, beides, auch gern Gewerbe. Bei Wohnung wäre es mir jetzt per se ein bisschen sekundärer, weil es im Endeffekt auch über die WEG geht. Ja. Und wenn ich halt weiß, da kommt halt irgendwie eine Heizungsthematik.
2000 Euro.
Und auch wenn du dir überlegst, man kann den Energieausweis durch relativ einfache Maßnahmen auch verbessern.
Hast du so ein paar Basic-Tipps?
Basic-Tipp ist eigentlich, das was eigentlich am meisten bringt, ist die Kellerdecke zu dämmen. Mhm. Das bringt aktuell sehr, sehr viel. Mhm. Dann natürlich Fenster ist natürlich ein Thema. Ja. Da kriegt man eigentlich rein. Dachdämmen ist auch eine Thematik. Ja. Wärmedämmung ist sehr aufwendig. Ja. Das ist auch sehr teuer. Mhm. Aber das sind so die Themen, die kann man eigentlich relativ gut in den Griff bekommen.
Spannend, ja. Und was dein eigenes Immobilieninvestitionsverhalten angeht, bist du eher so der Buy-and-Hold-Typ?
Ja.
Oder verkaufst du auch mal was?
Meine Immobilien sind immer ein bisschen wie meine kleinen Babys.
Sammler.
Ja, und ich verkaufe schon mal immer wieder. Bei mir geht es jetzt nächstes Jahr los, dass ich Objekte mehr als 10 Jahre im Bestand habe. Ja. Und die Objekte, auf die ich keine Lust habe oder die halt eine extreme Wertsteigerung haben, die fange ich an zu veräußern.
Nach 10 Jahren weiß man ja auch, welche Objekte nerven.
Richtig.
Manche sind easy, die kaufst du und hast eigentlich keinen Kontakt. Und manche kaufst du und hast eigentlich viel Kontakt.
Genau.
Zum Thema passiver Investor.
Und deswegen empfehle ich auch, wir haben noch einen großen Vorteil in Deutschland, das ist der steuerfreie Verkauf nach 10 Jahren.
Der ist riesig, der Vorteil.
Und solange wir den haben, du musst dir überlegen, wenn ich jedes Jahr ein Objekt mit 50 bis 100.000 Euro Nettogewinn veräußern kann.
Dann muss ich kein Einkommen mehr verdienen.
Dann, was muss ich dann großartig noch machen?
Ja, ich kenne auch einige Leute, die das mit ihren Stiftungen so machen. Die flippen die Mehrfamilienhäuser von links nach rechts immer hin und her und haben jedes Jahr halt einen Exit-Gewinn, der steuerfrei ist im Millionenbereich.
Ja.
Machen das nicht mal mit einer Bank, weil es ein Verkäuferdarlehen gibt und so, dann kannst du das schon schön strukturieren, wenn du es machen möchtest, ja. Dann geht's auch, brauchst auch kein riesen Volumen, brauchst nur 10 Mehrfamilienhäuser auf der Maximilianstraße. Bist schon ganz gut finanziell aufgestellt.
Und wenn du es in deiner eigenen Gesellschaft, da gibt es ja verschiedene Themen, dann hast du neue Abschreibungen, neue AFA. Also,
genau.
Also
was für ein Team bist du so eigentlich? Immobilien privat oder Holding? Team beides?
Nee, ich bin die Team privat.
Ja.
Team privat.
Hast du eine vermögensverwaltende Immobiliengesellschaft?
Nee, Vermögensverwalter habe ich nicht, nee. Ich habe eine
Holding. Das heißt nur deine Operative, wo dein Holding, wo die Operative drin hängt.
Genau.
Und deine Immos hängen bei dir privat.
Richtig.
Okay.
Richtig. Ich bin auch, also ich bin sehr kritisch, was die Vermögensverwaltende GmbH angeht.
Teile uns deine Kreditpunkte mit. Weil
ich bin kein Steuerberater.
Ich sitze bei Team Vermögensverwaltende GmbH.
Okay, die Vermögensverwaltende GmbH macht für mich, ist ja gut, wenn man so einen Gegenpart hat, macht für mich Sinn, wenn du keine extreme Wertsteigerung hast, sondern einen guten Cashflow.
Ja, weil du den Steuervorteil dann dadurch hast und den Tilgungsvorteil auch.
Richtig. Ja. Ich bin der Meinung, wenn du halt nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kannst, was du bei einer Vermögensverwaltenden GmbH nicht machen kannst, dann geht halt das.
Außer 6b so ein bisschen, aber ist was anderes.
Ja, das würde den Rahmen jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen sprengen. Ja. Aber wenn ich weiß, ich kaufe eine Immobilie in Stuttgart, von dem ich ausgehe, da habe ich eine etwas höhere Wertsteigerung für ein Objekt im Osten.
Ja.
Da gibt es ja genug Beispiele. Ich habe geilen Cashflow, aber wahrscheinlich keine so krasse Wertsteigerung. Dann wäre ich eher Team Vermögensverwaltende GmbH für die Objekte, die keine große Wertsteigerung haben.
Spannend. Also eine Frage dazu. Wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht. Unsere Erfahrung war, wir waren am Anfang am Start und hatten keine Kohle. Das heißt, wir haben mit wenig angefangen. Ich habe meinen ersten Parkplatz Cash mit 7.000 Euro gekauft. Den habe ich immer noch. Der nervt mich brutal. Der ist nicht vermietet seit 10 Jahren. Aber ich verkaufe ihn nicht wegen dieser Objektgrenzen-Geschichte und so. Wie dem auch sei.
Ich wollte dir schon ein Angebot machen.
Ja, ich schenke ihn dir. Kostet jedes Jahr 300 Euro Nebenkosten. Was wollte ich jetzt erzählen? Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, okay, wir kaufen jetzt erstmal Cashflow-Buden. Mhm. Haben dann viele gekauft, manche entwickeln sich gut, manche haben so 10, manche haben sogar 20% Rendite, da freuen wir uns drüber. Dann haben wir so 10% Überschuss gemacht über 5, 6, 7 Jahre. Dann haben wir aber auch Objekte gekauft in einer Lage, wo ich sage mal Stuttgart oder eine andere Stadt, die ganz gut ist, und festgestellt, wenn ich jetzt die EK-Multiples ausrechne und sage, hey, ich habe hier was gekauft, das hat 4% Rendite gemacht, vielleicht mal 5, weil es entwickelt war dann nach ein paar Mieterhöhungen oder so, und das andere hat 13 gemacht, habe ich mit dem mit 4% in der A-Lage trotzdem einen Faktor 15, 20 mehr Wertzuwachs gemacht und damit auch mehr Ertrag als mit dem Cashflow-Objekt. Mhm. Also meine Erfahrung war, Lage schlägt Cashflow immer um Faktor 10, 20. Was ist deine Erfahrung dazu?
Ich meine, wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre anschauen, würde ich dir absolut zustimmen. Jetzt wird es halt spannend, wie gehen wir jetzt die nächsten Jahre mit um.
Ja.
Also deswegen, es ist, glaube ich, keiner von uns hat die Glaskugel, aber die letzten Jahre waren definitiv so, dass, wenn du in einer guten Lage hast, du brutalen Wertzuwachs gehabt.
Aber halt kein Cashflow in der
Zeit. Kein Cashflow,
das heißt, du kaufst eine Wohnung in München, Cash ist weg und dann wartest du.
Und jetzt aber, wenn
du hast irgendwo eine Cashquelle.
Ja, aber wie gehst du, also wenn du jetzt halt die Wertsteigerung hattest, ist da dann natürlich das Objekt in der 10-Jahres-Frist die steuerfrei verkaufen, hast du ja dann mehr davon. Ja,
da wird aus einer Wohnung im Regelfall immer ein Mehrfamilienhaus als Reinvest.
Genau.
Was eigentlich auch ganz schön ist.
Und deswegen wird es schon spannend, deswegen bin ich der Meinung, also ich glaube schon, dass gute Lagen nach wie vor eine gewisse Wertsteigerung auch erfahren werden, wenn man das Objekt auch entwickelt und
basiswirtschaftliche Themen wie Inflation wird es immer geben.
Und deswegen... Ja. Halt dich fest an der Strategie, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Messias. Das heißt, du bist
eher ein B- oder A-Lagenkäufer.
Ja, absolut.
C-Lagen nicht?
Nee.
Okay, spannend.
Auch relativ einfach erläutert. Das ist ja das Geile an dem Immobilienbusiness. Es gibt 1000 verschiedene Strategien und die verstehe ich auch alle.
Ja.
Und ich sag halt immer, das ist die Strategie, die zu mir passt.
Ja.
Ich würde niemals sagen, das ist eine Strategie, die niemals funktioniert, weil es gibt 1000 Beispiele,
dass es funktioniert. Ja, von außen ist es offensichtlich, dass es so viele Strategien gibt, aber wenn jemand sagt, er macht Immobilien, dann kann das alles bedeuten.
Richtig.
Und wenn jemand sagt, er macht Buy and Hold mit A-Lagen und zwar nur 3-Zimmer-Wohnung aus dem und dem Grund, dann kann das so langsam eine Strategie werden. Davor ist es halt nur so eine Idee.
Und ich sag mir halt, ich komme halt an diese Objekte ran. Dass natürlich jemand, der jetzt vielleicht gerade startet, vielleicht in C- und D-Lagen anfängt, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich krieg halt nach wie vor gute Deals in A, B-Lagen und deswegen kaufe ich da nach wie vor weiter.
Das ist eine gute Sache, da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen, weil für den einen oder anderen mag das ja sehr spannend sein. Tauriba, und du als Person, du hast ja auch eine Geschichte, wo du Makler ausbildest. Vielleicht sagst du mal noch ein paar Worte zu Tauriba, was ihr da gemacht habt und wie das Thema entstanden ist, dass du jetzt sagst, hey, ich bin so eine brutale Maschine. Das, was ich den Maklern beibringen kann, bringt denen so viel, dass die einfach ein gutes System haben und konsequent Cash damit verdienen können, zu sinnvollen Konditionen auch in irgendeiner Art und Weise.
Okay, du hast jetzt mehrere Themen angesprochen. Also ich habe die Tauriba, also ein Maklerunternehmen, 2018 gegründet, damals noch aus meinem Wohnzimmer. Und
Classic.
Classic. Gibt es auch witzige Fotos noch, wie ich da...
Könntest du mir eins zur Verfügung stellen? Das wäre gut, weil dann schneiden wir das rein.
muss ich mal schauen, ob ich da... Noch irgendwie all die Fotos habe.
Ja, ob du in der Boxershot da sitzt.
Ja, irgendwie so, irgendwie noch auf dem Boden die Fotos eingescannt. Und so
CEO, ja, hallo?
es haben ja Leute auch damals bei meiner Wohnung geklingelt und gedacht, ich will hier einen Termin machen. Ich hatte ja nicht mal ein Büro oder sonstiges. Auch so da
fängt's halt an.
Low Cost.
Ja.
Aber ich habe in relativ... Du
immer Fistkosten übrigens.
Fistkosten?
Fistkosten, ja.
Okay.
Weil die fisten gewaltig. Ja, ein Büro, überleg mal. Das Büro hier kostet wahrscheinlich so 7.000, 8.000 im Monat. Vielleicht ein Zehner, wenn du ein bisschen Zeug dazu rechnest. Das sind 120.000.
Du musst halt erstmal reinbekommen.
Genau. Und wenn du die nicht hast, dann hast du halt 120.000 Gewinn.
Ja.
Kannst du erstmal einen Porsche rauslassen.
Ja.
Oder reinvestieren.
Genau. Ja, es ging relativ schnell steil bergauf mit dem Maklergeschäft, weil ich halt das so ein bisschen gedreht habe und gesagt, wie möchte ich als Käufer von einem Makler abgeholt
aus
werden.
Aus Kundenperspektive.
Genau, und da hatte ich ja schon in Immobilien investiert und hatte auch viel mit Maklern zu tun. Das war für mich ein relativ easy Game, weil ich habe das Ding von hinten aufgedröselt, ja, gesagt, okay, wenn ich Käufer wäre, wie hätte ich gerne die Customer Journey aus Sichtweise eines Käufers? Das hat halt brutal gut reingeschlagen. Ich habe in kürzester Zeit, ich glaube im ersten Jahr, 60, 70 Objekte alleine verkauft. Das ist
brutal viel.
Im zweiten Jahr waren es über 100, 150, glaube ich.
Boah, das ist wirklich sehr viel.
Es war, also ich habe natürlich auch das Timing getroffen.
Gut, du hattest ein gutes Marktmomentum, aber nichtsdestotrotz, nicht jeder, der startet bei einem guten Marktmomentum. Die meisten verkaufen, wenn es krass ist, 5 bis 10.
Ja, also es war wirklich sehr, sehr, aber ich habe auch die 3 Jahre
das nichts anderes gemacht. Das war auch die Zeit, wo du quasi, sagen wir mal, Ali's Limit ausgetestet
hast. Genau, aber ich habe halt, ich habe halt gemerkt, ich habe Momentum und ich will die...
Ja, Momentum ist unfassbar, das musst du mitnehmen.
Ich will die Welle reiten bis zum Ende und dann kam, haben wir eine Gesellschaft gegründet, kam dann noch Geschäftspartner damit dazu. Das haben wir dann weiter ausgebaut, deutschlandweites Business und so weiter. Und dann ist es aber auch so, während der Corona-Phase kamen sehr, sehr viele Makler auf mich zu und gesagt, Ali, kannst du mir hier einen Tipp geben? Kannst du mir dort einen Tipp geben? Hier. Und ich bin generell jemand, ich gebe gerne Infos. Ich habe da gar keinen Schmerz damit. Ich habe nicht so dieses Ellbogen raus und Konkurrenzdenken.
Der Markt ist auch sehr groß, realistischerweise.
Und daraus hat sich ergeben, okay, wenn so viele Leute uns vertrauen oder vor allem mir und Hilfe brauchen, machen wir ein Consulting draus. Und so kam das auch und das funktioniert, macht nach wie vor Spaß. Ist jetzt nicht mein Hauptbusiness, aber wir haben einige Makler, die bei uns drin sind. Wir machen jetzt auch kein riesen Marketing oder hängen das an die große Glocke.
Makler Evolution.
Makler Evolution,
okay. Genau. Und machen wir den Link in die Shownotes rein, wenn es euch interessiert und ihr Makler-Business seid, schaut euch mal an, was der Ali da so verzapft.
Genau, wir wollen aber auch da gar nicht so irgendwie 100 Leute drin haben, sondern wir wollen da unsere kleine, gemütliche Gruppe, die halt Fragen bringen, es gibt eine Akademie im Hintergrund, aber unser Hauptbusiness ist trotzdem Immobilien verkaufen, weil ich bin der Meinung, wenn es halt, also ich soll jetzt auch kein Hate sein, aber wenn du halt in dem jetzigen Marktumfeld keine Immobilien verkaufst, dann bringt es mir halt nicht, dass du sagst, du hast irgendwie vor 30, 40 Jahren halt mal Immobilien verkauft.
Jetzt testet es halt, wer es kann.
Richtig. Und, und wir nehmen halt, für uns ist halt
darüber. Auch wenn jetzt weniger ist, realistischerweise, bei allen, bei uns auch, aber jetzt ist halt wieder Verkaufen angesagt. Richtig. Und nicht Tür aufschließen und warten.
Genau.
Weil es war schon, der Makler war eher ein biologischer Gegenstand, der in der Gegend rumstehen konnte teilweise und nichts machen musste, aber was ich auch spannend finde, ich habe das hauptsächlich bei Banken, ehrlicherweise, wo halt Makler seit 30, 40 Jahren sind, wenn ich mit denen ein Objekt reingehe, die verkaufen das. Von Sekunde 1 machen die das wirklich richtig nice. Und die stehen nicht nur rum, sagen, hier ist die Küche, da ist das Bad, hier ist die Garage, sondern da kommen halt die Tricks, die Besonderheiten, hey, schauen Sie mal das an, guck mal hier, und das ist das besonders gut bei dem Objekt, das ist nicht so gut, auch wichtig. Und das fand ich sehr spannend zu sehen, ja. Das heißt, bei dir sind konsequent Leute in Ausbildung. Ich habe das online gesehen, du postest es ja sehr gerne, dass hier und da wieder mal ein Deal abgeschlossen wurde. Du hast auch viel digitalisiert, oder?
Ja, also wir haben unsere Prozesse.
Wie funktioniert jetzt das bei dir?
Bei uns ist gerade, da muss ich hier Shoutout an Vince, an meinen Geschäftspartner, der im Hintergrund da die Sachen
macht. IT-Man.
Das ist der IT-Man, der macht die Prozesse, der macht die alles, was nicht so sichtbar ist.
Hat der in Bitcoin investiert?
Hat er, glaube ich, nicht. Nee, hat er nicht.
Untypisch für Vertriebler.
Aber der kommt halt aus der Marketing-Bubble.
Okay.
Und da ist er halt schon sehr, sehr stark.
Und auch sehr wichtig, ja, gerade für das Thema.
Das ist halt so witzig, wenn halt gerade, wenn der Vertrieb und das Marketing halt Hand in Hand gehen, dann weißt du halt, dass du halt ein Monster erschaffen. Und
Auf jeden Fall.
Ich bin brutal schlecht in Marketing, oder würde ich mal
vorstellen. Wirkt aber jetzt gar nicht so, ehrlicherweise.
Ja, aber auf jeden Fall.
Also in Selbstvermarktung bist du gut.
Okay, ja, wenn du das sagst,
meine,
aber ich meine, du bist da natürlich da deutlich weiter und legst da wahrscheinlich auch deutlich mehr Wert darauf. Ich fahre ja gerne auch so ein bisschen unterm Radar, musst da jetzt nicht da jetzt irgendwie da die ganze Zeit da flexen, also nicht, dass du da flexst, aber ich meine, das könnte man natürlich komplett anders machen. Ich bin da ein großer Freund davon, mich auf kleiner Sparflamme da zu präsentieren und weil sonst.
Da zu sein, aber nicht zu übertreiben.
Richtig.
In der richtigen Dosierung halt für dich.
Ich schlage schon auch mal, sage ich jetzt mal, aus, wenn ich halt Sachen sehe, die mir nicht gefallen, weil wenn sich ja halt Leute zu Sachen äußern, wo ich sage, das ist halt, das stimmt nicht oder ist halt de facto einfach.
Was häufig passiert.
Was sehr häufig passiert.
Nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich es mal vergleiche für unsere Startzeit, jetzt kriegst du saugeile Infos online. Kostenlos. Alles, was du wissen musst, findest du kostenlos auf YouTube, TikTok, Insta, egal was du meinst.
Da gab es einen geilen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es war auch auf Englisch. There is no lack of information zu der jetzigen Zeit.
Ja, also, das ist richtig.
Alles, was du möchtest, und das kriegst du eigentlich komplett kostenlos. Klar,
stimmt.
Kriegst du es in komprimierter Form vielleicht, aber unsere Generation kann sich nicht darauf beruhen, sagen, ich habe diese Information nicht bekommen oder nicht haben.
Es ist nur in ChatGPT eingeben, es findet alles.
Das ist krass.
Ja, es ist krass. Echt krass. Ja, spannend, spannend. Sehr wichtig, was du hier alles so mitgebracht hast. Ich habe noch eine Frage. Was sind deine drei wichtigsten Tipps für zukünftige Investoren? Wenn du mal drüber nachdenkst, was sind so die drei Sachen, die dich wirklich richtig vorangebracht haben?
Die drei wichtigsten Sachen, also im Endeffekt, ja, diese klassischen Floskeln, aber natürlich.
Ja, vielleicht sind sie ja richtig.
Also Verzicht, nennen wir das vielleicht. Ja. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du auch verstehen zu verzichten. Allerdings, das ist vielleicht auf jeden Fall wichtig. Dann vielleicht auch dein richtiges Umfeld, Mentoren.
Ja.
Weil das kann auch sehr, sehr mächtig sein. Ich habe vorhin erst mal eine Statistik gesehen, die meinte, wenn du 7,5 Meter innerhalb von 7,5 Meter von einem erfolgreichen Mensch arbeitest, dann hat irgendwie Harvard oder eine Spezialuni rausgefunden, dass du 15% erfolgreicher sein wirst.
Das heißt, die Aura-Ausstrahlung, was passiert, das reißt dich mit.
Genau, und aber im Gegenzug, wenn du 7,5 Meter innerhalb von einem arbeitest, der halt immer rumhaut und rummeckert, bist du anscheinend 30% halt.
Wie so häufig, der negative Effekt ist stärker.
Genau, und das kann ich einfach nur bestätigen. Und als drittes, Hard Work, also diese gemütliche Gesellschaft, die wir manchmal sein wollen. Also ich glaube, jeder sollte sich gleich, ich habe jetzt keine Großeltern, die jetzt hier großartig was für dieses Land geleistet haben, aber der Wohlstand dieses Landes.
Muss ja auch nicht unbedingt so sein. Ja,
aber Wohlstand dieses Landes basiert auf der harte und konsequente Arbeit der Vorgeneration. Und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann wird es, glaube ich, schwierig. So,
vielleicht kommt eine neue Generation, die wieder Bock hat.
Ja, ich hoffe. Weil
also ich muss schon sagen, für mich vom Feeling sind gerade die, sagen wir, das ist keine Normalverteilung gerade. Wir haben einen unglaublich dicken, eine dicke Bubble von Leuten, die nicht so richtig Bock haben. Dann ganz wenige, die gar keinen Bock haben, aber auch ganz wenige, die sind brutale Performer. Mhm. Also ich treffe ganz oft 16, 17, 18-Jährige, die sind heftig.
Aber da, also die heftig. Werden halt krass durchgehen.
Ja, und bei denen ist halt so, die können sich's aussuchen, egal was sie machen, egal wo sie hingehen, ob sie selbstständig sind oder irgendwo arbeiten, die suchen sich's einfach aus. Die sagen, ich will das, dann kriegen die das.
Aber jetzt überleg mal, wenn du in dieser Phase Performer bist, das ist ja Eldorado. Genau. Ja. Und deswegen sage ich für die Leute, die Bock haben, schön, dass du auch die Empfindung hast. Es gibt, glaube ich, keinen, der richtig, also wer ist denn irgendwie so reingerutscht und gesagt, ich war auf einmal so. Also,
ja, es gibt so den einen oder anderen, der hat vielleicht Dogecoin gut gekauft, aber ist leider nicht passiert bei mir. Oder zum Glück, weil ich weiß nicht, ob es mich zerstört hätte, wenn ich mit 18 150 Millionen auf einmal hätte.
Ja.
Vielleicht wäre ich dann halt auf der Yacht Tobi geworden und nicht Immogame. Vielleicht für 2 Jahre und dann halt dann nicht auf der Brücke, sondern unter der Brücke gelandet.
Ja, aber die Frage wäre, wie wären die Leute mit der Krise umgegangen, als auf einmal alles runtergegangen ist, weißt? Also das wären ja auch nochmal Entwicklungen, auch da reden wir wieder über Prozess und reinvestieren und so weiter. Also und reinvestieren vielleicht. Also dass man auf jeden Fall sein Geld für sich arbeiten lassen sollte und nicht sich mal vielleicht 2-3 Mal auch gegen einen Konsum entscheidet, weil den Zinseszinseffekt, das ist die mächtigste Waffe.
Das stimmt. Und Regeln brechen, weil du hast jetzt 4 Sachen gesagt anstatt 3, das ist auch immer wichtig. Man muss manchmal ein bisschen schummeln, das führt auch dazu. Vielleicht noch eine, das war jetzt die vorletzte Frage, eine Frage noch. Was sind so deine Curry, also passive Cashflow-Einnahmenquellen? Du hast auf jeden Fall Mieteinnahmen, das hast du schon gesagt. Also, was machst du noch? Du hast Einnahmen aus deinem Business. Ich weiß nicht, wie aktiv du bist.
Also
schon sehr aktiv wahrscheinlich.
Ich hab irgendwann mal eine Liste für mich erstellt. Ich habe sehr viele Listen. Ich bin ein sehr krass analytischer Mensch.
Ja.
Es sind, glaube ich, über 20 Einkommensströme aus verschiedenen Richtungen. Deswegen, klar, Mieteinnahmen, Arbitragegeschäft, ich vergebe Kredite.
Ja, Zinseinnahmen.
Zinseinnahmen, dann ich habe
Unternehmensgewinne, logischerweise.
Unternehmensgewinne, Tantiemen, Lizenzen. Mhm. Also das ist schon
spannend.
Schon
also sehr, du sagst auch breit gefächert.
Dividenden, also da ist schon alles dabei.
Cool, sehr spannend.
Und es macht, also ich mache das aus 2 Gründen. Einfach um das Game, das, nicht nur das Immo-Game, sondern auch das Game generell zu verstehen, weil es mich halt auch einfach generell interessiert. Ja. Würde ich mich als Profi bezeichnen in den ganzen Themen? Mit Sicherheit nicht. Aber ich habe einen ganz guten, glaube ich, Rundumschlag der verschiedenen Assets.
Sehr spannend, ja. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angekommen von der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Der Ali hat schon auch ganz schön viel an Content rausgeballert. Vielleicht müsst ihr es auch 2-mal anschauen. Wenn ihr noch mehr Leute kennt, die auch Cashflow aufbauen wollen, weil ihr wisst ja, das ist unsere Mission, möglichst viel Cashflow aufbauen, um aus den Erträgen des Kapitallebens zu können, gerne mal weiterschicken. Und wenn es euch gefallen hat, gerne auch mal eine Bewertung schreiben. Eine positive, negative würden wir direkt vom Anwalt löschen lassen. Deswegen, die braucht ihr gar nicht erst schreiben. Teilt gerne den Podcast, ja. Das Wissen soll gerne weitergetragen werden. Und vielleicht ein kleiner Sneak Peek, oder wie man auch sagt, der Ali wird auch auf der Cashflow-Conference am Start sein. Da wird er bestimmt auch noch mal ein bisschen Content droppen, der sehr wertvoll ist. Bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Danke dir, Ali. Ciao.